Okay, ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute drei Mitstreiterinnen eingeladen, die über die aktuellen oder neuesten Repressionsschläge gegen Anarchistinnen durch den spanischen Staat irgendwie berichten werden. Und genau, ich übergebe euch einfach direkt das Wort.
Also sie wird von den letzten drei Fällen sprechen, die es jetzt gab in Spanien, und so ein bisschen so die Analyse vorstellen, die an der gerade gearbeitet wird. Und da geht es vor allem auch um die Verbindungen und um die Solidarität, die es da gab daraufhin. Also ihr könnt gerne zwischenfragen, wenn ihr, genau. Also gerade ist es sehr intensiv, die Kämpfe, die es gab und die es gibt, und auch die Repression und die polizeilichen, die Antwort darauf, die versucht halt, genau, halt die Strukturen, die es gibt, halt zu zerschlagen. Und sie wird jetzt ein bisschen von den Fällen erzählen. Also in den letzten Jahren gab es ganz intensive, so der Fokus auf den aufständischen Anarchismus, und es wird eine Struktur konstruiert, die nennt sich das anarchistische mediterrane Dreieck zwischen Italien, Griechenland und Spanien. Genau, und davon wird mal gesprochen, dass es dieses Dreieck gibt. Das halt in dem gesamten mediterranen Raum koordiniert ist. Im November 2013 wurden in Barcelona fünf Anarchistinnen festgenommen durch die nationale Polizei. Und das wurde bekannt unter dem Fall Mateo Moral. Also sie wurden halt unter diesem Antiterrorgesetz verhaftet, also des Terrorismus beschuldigt, und nach Madrid vor die Audiencia Nacional gebracht, das ist so ein Sondergerichtshof, und fünf Tage ohne jegliche Kommunikation und in Isolation gebracht. Ja. Also von den fünf sind halt drei, werden unter Auflagen freigelassen, und zwei von ihnen, Monika und Francisco, sind in Untersuchungshaft, sind auch immer noch in Untersuchungshaft, und sie stehen halt in Verbindung mit dem chilenischen Fall, dem Caso Bombas, und wurden da freigesprochen. Ja. Also ihnen wird den beiden wird vorgeworfen, dass sie halt einer terroristischen Vereinigung angehören, und außerdem vollendete und versuchte Zerstörung, jetzt ist das klar, also so. Und es gab einen Sprengstoffanschlag auf die Kathedrale Basilica de Pilar, wo es auch ein Bekennerschreiben gab von Mateo Moral, von unterschrieben. Und damit werden sie halt in Verbindung gebracht. Die beiden sitzen seit anderthalb Jahren in Untersuchungshaft in so einer im 4S3 im Strafvollzug. Das ist nochmal so ein Gefängnis im Gefängnis, also wo es ist Isolationshaft, und da gibt es verschiedene Abstufungen, und sie sitzen in der Stufe 3, das ist für bewaffnete und aufständische Gruppen. Seit den Verhaftungen, also seit im November 2013, gibt es halt auch immer wieder so Kürzel, die Buchstaben GAC und auch FAI, die total, also seit 2013 total stark verfolgt werden, auch auf internationalem Niveau. Und GAC heißt die Gruppos, also die anarchistisch koordinierten Gruppen. Am 16. Dezember 2014, also jetzt im Dezember, gab es verschiedene Hausdurchsuchungen, also in drei politischen Zentren in Barcelona und auch in verschiedenen Häusern, und es wurden 11 Menschen festgenommen. Also die Durchsuchungen, die Festnahmen wurden zwar von der autonomen Polizei Kataloniens ausgeführt, aber wurde auch von Madrid aus koordiniert, die halt mit den verschiedenen autonomen Polizeieinheiten zu tun, also zusammengearbeitet haben. Also an demselben Tag, wo sie festgenommen wurden, wurden sie halt auf verschiedene Wachen aufgeteilt in der Umgebung von Barcelona, auf 7, glaube ich, um halt so eine Solidarität zu unterbinden auf der Straße. Und dann am nächsten Tag wurden sie alle nach Madrid vor diese Audiencia Nacional, vor diesem Sondergerichtshof gebracht. Also sie werden des Terrorismus beschuldigt, aber auf sie wurde nicht dieses Antiterrorgesetz angewandt. Das heißt, sie konnten mit ihren Anwälten kommunizieren. Und vier kamen unter Auflagen frei, und für die anderen sieben wurde halt die U-Haft angeordnet. Also den sieben wird halt vorgeworfen, also die Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung, dann der Besitz von explosivem und entzündlichem Material und halt auch dieser GAG, diesen koordinierten anarchistischen Gruppen zugehörig zu sein. Zwei Monate später gab es die Akteneinsicht und sie kamen, also alle sieben kamen unter gegen Kaution frei. Und während der Monate waren sie auch in dem Vier-Strafvollzug in der Stufe 3, was halt heißt isolierte Zellen und sehr wenig Hofgang. Und am 31. März gab es unter diesem Namen der Operation Piñata wieder auch eine auf gesamtspanischem Niveau koordinierte Aktion, und wo 13 Leute festgenommen wurden, denen auch wieder die Mitgliedschaft zu GAG vorgeworfen wird. Festgenommen wurden halt Menschen aus Madrid, Palencia und Barcelona, und es wurden in den drei Städten auch verschiedene soziale Zentren und Wohnungen durchsucht, und in Granada ein besetztes Haus. Das war das einzige besetzte Zentrum, was durchsucht wurde in Granada. In Madrid an demselben Tag wurden während einer Hausdurchsuchung noch 13 weitere Personen verhaftet, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und am selben Nachmittag wurden 11 weitere Personen festgenommen, die versuchten, die Haustür zu reparieren von einem sozialen Zentrum, was halt vorher von den Bullen kaputt gemacht wurde während der Hausdurchsuchung. Und die haben versucht, das zu reparieren, und daraufhin wurden sie festgenommen. Also an demselben Tag wurden 30 Leute in verschiedenen Wachen sozusagen festgehalten und 13 von ihnen des Terrorismus schuldig. Also von den 13 sind halt 5 auch wieder in U-Haft, auch wieder in diesem Viers Strafvollzug Stufe 3. Also genauso wie bei der Pandora-Geschichte. Also von den Leuten, die halt frei sind und auf Bewährung frei sind, die haben halt auch Auflagen und können das Land nicht verlassen und sind beschuldigt halt in verschiedenen wie so Arbeitsgruppen und wie auch immer von dieser Organisation tätig zu sein, wie die Finanzierung und auch die aktive Solidarität mit Leuten, die halt während der anderen Operationen verhaftet wurden. Also es wird sozusagen eine Struktur gerade kreiert, wo es nicht mehr darum geht, dass verschiedene Leute, also Individuen einer Straftat beschuldigt werden, sondern in verschiedenen Feldern zu arbeiten innerhalb dieser terroristischen Organisation und zum Beispiel sich um die Finanzen zu kümmern oder Solidarität zu praktizieren. Also nach den drei Operationen gab es halt viel Auseinandersetzungen, was das bedeutet und ja, dass es halt ein schwerer, also Schlag ist auch, weil in den letzten 5 Jahren wurden sehr viele Aktionen gemacht und war die anarchistische Bewegung sehr aktiv. Und ja. Seit der Verhaftung von Monika und Francisco wird halt auch klarer, dass zusammengearbeitet wird auf internationalem Level, zum Beispiel zwischen dem spanischen und dem chilenischen Staat in dem Kampf halt gegen Anarchistinnen. Da gab es sehr viel Zusammenarbeit, unter anderem auch zwischen Spanien und Italien, was halt jetzt erst so offensichtlich wird. Ja, also es wird halt sozusagen alles verbunden, die Operationen stehen im Zusammenhang und es wird gesagt, es gibt unter allem eine große, anarchistische, terroristische Organisation, die halt alles verbindet. Also es wird halt von einer neuen Struktur von terroristischen Organisationen gesprochen, weg von dieser klassischen Struktur wie bei ETA von oben nach unten, sondern mehr hin zu einer horizontalen Organisation, wo halt verschiedene unabhängige, autonome Gruppen untereinander agieren, ohne eine Hierarchie. Also es wird halt sozusagen jegliche Form von politischer Organisierung, die weg von diesen klassischen Parametern politische Organisierung passiert, versucht zu kriminalisieren. Ja, also mit dem Schwerpunkt halt auf so eine informelle Organisierung, formlose. Genau, also es geht halt weg von dieser von oben nach unten Struktur, was ich ja vorhin schon gesagt habe, hin zu einer horizontalen Organisierung, wo halt verschiedene unabhängige Grüppchen sich bewegen. Genau, und jetzt gibt es halt auch ein ein Wechsel von dem Begriff des terroristischen Aktes auch und neu ist, dass halt von einem Terrorismus niederer Intensität gesprochen wird, worauf es jetzt eingehen wird. Also was das heißt sozusagen, der Terrorismus niederer Intensität wird halt damit beschrieben, dass es Gruppen gibt, die zu Demonstrationen geht, die an Ausschreitungen teilnehmen, die Container abbrennen oder allgemein die friedliche Bevölkerung einschüchtert. So. Also sozusagen nur schon alleine organisiert zu sein, reicht sozusagen aus, um des Terrorismus beschuldigt zu sein. Und es gibt halt zwei Ebenen. Es gibt nicht mehr nur diese Strafebene, sondern halt auch diese Organisierungsebene. Genau, und auch die Medien seitdem fangen halt an, darüber zu sprechen, dass es halt anarchistischen Terror gibt.
Das spanische Strafgesetzbuch hat seit vielen Jahren schon versucht, so Strafen gegen die zu vollstrecken, die teilnehmen oder integriert sind oder zusammenarbeiten mit sogenannten terroristischen Organisationen oder terroristischen Banden. Aber sie haben diese Gruppen niemals wirklich klar definiert. Die Definition von diesem spanischen Strafgesetzbuch ist bis heute eigentlich so, dass sie sagen, dass eine Organisation muss mindestens zwei Personen mindestens zwei Personen beinhalten mit einem mit kontinuierlichen Charakteren und für eine unbestimmte Zeit, die sich aber auf eine Art und Weise konzentriert und koordiniert und sich aufteilt in verschiedenen Aufgaben und Funktionen mit dem Ende oder mit dem Ziel, den konstitutionellen Gehorsam sozusagen subversiv zu unterwandern oder den allgemeinen Frieden zu beschädigen. Diese Definition bedeutet im Endeffekt, dass um terroristisch zu sein, muss man ein endgültiges politisches Ziel haben, was eben bedeutet, den konstitutionellen Ordnung irgendwie subversiv zu unterwandern. Man muss gewalttätige Mittel benutzen und man muss organisiert sein. In den letzten Jahren haben wir einer vermehrten Kriminalisation des Anarchismus beigewohnt. Und diese findet eben in so einem Rahmen statt, in dem ein Zuwachs von PolizistInnen oder so irgendwie beobachtet wird, die abkommandiert sind, um sogenannte Antisystema zu bewachen. Antisystema ist sozusagen alle, die gegen das System kämpfen, was oft eher wie so ein bisschen so Chaoten oder sowas benutzt wird, der Begriff, die halt irgendwie an so Riots oder was weiß ich was teilnehmen. Und dass halt versucht wird, schon seit längerem Strafen zu erhöhen, wenn es so um Vandalismus geht. Und genau in diesem Kontext sind eben auch die Festnahmen von diesen drei Fällen von Mateo del Moral, Operación Pandora und Operación Piñata haben in diesem Kontext stattgefunden. Wir wollen jetzt so ein bisschen darüber reden, worum es eigentlich im Terrorismus geht. Und in diesen konkreten Fällen können wir halt sehen, wie die Bullen und die Kommunikationsmedien miteinander zusammengearbeitet haben, um diesen Begriff anarchistischen Terrorismus zu pushen. Und dass eben klar ist, der Staat hat das Monopol und die Gewalt zu definieren, welche Verhaltensweisen als terroristisch bezeichnet werden. Wir denken, es ist ziemlich wichtig, das zu analysieren, wie eben die Medien und der Staat zusammenarbeiten, um diesen Terrorismusgedanken irgendwie aufrechtzuerhalten und zu pushen und wie der Staat definiert, was terroristisch ist und wie die Medien dann eben diese Propaganda auf die Straße tragen. Diese Erschaffung von diesem Begriff vom anarchistischen Terrorismus ist eben zusammen oder geht einher mit einem Prozess, der es überhaupt erst möglich macht, diesen Begriff zu verwenden und diese Kategorie zu verwenden. Und darin spielt eben eine Rolle, so eine Angstkultur aufzubauen oder so eine Unsicherheit zu erschaffen, die eben auf, basiert auf so einer vermeintlichen Gefahr des anarchistischen Terrorismus. Außerdem wurde eben in diesem Rahmen so ein Bild verbreitet von AnarchistInnen als Feinde des Inneren und der Nation, wo Anarchisten eben dargestellt werden als Individuen, die versuchen, die Harmonie zu zerstören und das Zusammenleben zu zerstören und das soziale System. Innerhalb dieser Kampagne oder dieser Propaganda gegen AnarchistInnen ist eben auch passiert, dass dieses Terrorismuskonzept total, also immer wirrer wurde sozusagen, dass es einmal um so einen anarchistischen internationalen Terrorismus ging, aber auch um, also der anarchistische Terrorismus wurde sozusagen verglichen mit ganz vielen unterschiedlichen oder verbunden mit ganz vielen unterschiedlichen terroristischen Strukturen international, aber auch mit vielen Gruppen, die einfach nichts zu tun haben mit irgendwelchen anarchistischen Ideen oder Praxisen. Wo zum Beispiel es so in den Medien eine Verbindung gab, wo gesagt wurde, dass AnarchistInnen die Organisationsstrukturen von Al-Qaida kopieren. Das hat eben dazu geführt, oder also diese ganze Kampagne hat dazu geführt, dass dieser Begriff von anarchistischem Terrorismus inzwischen sehr weit verbreitet ist in den normalen Medien und eigentlich alles bezeichnet, von Sabotageaktionen gegen Banken und Institutionen, das Einsetzen von so Feuerwerkskörpern oder anderen kleineren so Explosionen. Und alle so diese niedere Intensität sozusagen wird eben bezeichnet oder hat dieses Etikett von anarchistischem Terrorismus. Und auf diese Art und Weise verbinden sie eben auch diese Gefahr vor dem Anarchismus mit den Verbindungen, die AnarchistInnen mit anderen internationalen AnarchistInnen haben sollen. Zuerst war das eigentlich nur so in Bezug auf Griechenland und Italien und seit neuestem ist es eben auch, liegt der Fokus auch sehr auf Chile. Die Bullen sagen eben, dass diese Gruppen nicht nur Beziehungen auf einer ideologischen Ebene haben, sondern auch sich strategisch unterstützen und dass die Leute in diesen Gruppen sich in Kleinstgruppen organisieren, die alle totale Autonomie und also totale individuelle Autonomie genießen, aber sich eben trotzdem unterstützen. Diese Verbindung bauen sie eben auf unterschiedlichen Gründen auf. Einmal so eine ideologische Verbindung, aber sie sagen eben auch, dass es wie so einen Katalog an Methoden gibt, die alle diese Gruppen benutzen. Und da führen sie so Sachen auf wie so kleinere Explosionen hervorzuführen, das Werfen von Molotow-Cocktails, aber bis hin zu Briefbomben und Paketbomben und so Gasbomben. Hier stellt sich halt so eine Schwierigkeit dar, weil eben dieser Begriff von Terrorismus, den der Staat benutzt, so abstrus ist im Endeffekt und er wendet sich eben in dem Fall jetzt gegen Leute oder gegen Aktivitäten, die sich ausschließlich gegen Eigentum oder gegen Dinge wendet. Und wird eben dieser Mehrdeutigkeit, die dieser Begriff Terrorismus irgendwie so hat, nicht gerecht. Oder das ist auf jeden Fall diese Kategorie ist einfach totaler Schwachsinn als analytische Kategorie. Ja, der Staat hat eben die Autorität oder die Gewalt zu bestimmen, was Gewalt bedeutet. Und auf diese Art und Weise definiert der Staat eben Aktionen, die sich einzig und allein gegen materielle Dinge richtet als Terrorismus. Und dies betrifft eben nun alle diejenigen, die in diesen Operationen festgenommen wurden, weil sie werden halt beschuldigt, TerroristInnen zu sein. Im Endeffekt bedeutet das konkret, dass sie halt Teil so einer Organisation sein sollen, die in der es eigentlich nicht viel Konkretes gibt, außer sehr wenige so Angriffe auf materielle Dinge, ja, und viel dreht sich eben um dieses ideologische, organisatorische. Wir würden gerne im Anschluss auch ein bisschen darüber diskutieren, was Solidarität vielleicht auch in diesen neuen Entwicklungen bedeuten kann. Und vorher würden wir aber gerne noch darüber reden, weil es in den letzten 2 Wochen ziemlich viele Neuigkeiten gab, wie was sozusagen die Neuigkeiten, die Gefährtinnen betreffend sind. Monika wurde zum Beispiel verlegt in denselben Knast, in dem auch Francisco sitzt, in Asturias. Und gestern konnten sie nach 1,5 Jahren endlich heiraten. Und das hat bedeutet, dass sie den ersten Vis-à-vis-Besuch haben konnten. Das heißt, sie konnten sich halt sehen, ohne dass die Bullen direkt daneben gesessen haben. Und vorher konnten sie sich auch fast nie sehen und wenn, dann immer nur mit so einer Scheibe zwischen. Und sie konnten eben in dem Knast mit 20 eingeladenen Gästen sein, also mit ihren Gefährtinnen. Es ist jetzt nicht klar, ob Monika in demselben Knast bleibt, weil Francisco und Monika eben zu zweit im selben Knast sind, aber sie werden auf jeden Fall, also sie sind immer noch unter denselben Bedingungen. Das heißt, das 4 ist System Nummer 3, eben diese Isolation. Und sie warten weiterhin auf ihren Prozess. Sie können Briefe erhalten und können bestimmte Anrufe tätigen und sie bekommen einmal die Woche einen Besuch von 45 Minuten. Die 7 Leute, die wegen der Operation Pandora eingesperrt waren, müssen 3-mal die Woche unterschreiben, halt beim Gericht. Und sie dürfen das Land nicht verlassen. Und die 4 Gefährtinnen, die auch wegen der Operation Pandora angeklagt waren, aber nicht in den Knast mussten, müssen 1-mal die Woche unterschreiben und können das Land verlassen. Zurzeit sind eben alle von der Operation Pandora frei sozusagen, aber sie warten eben auf ihren Prozess. Die Gefährtinnen von der Operation Piñata, die nicht mehr im Knast sitzen, müssen 1-mal im Monat unterschreiben und sie dürfen das Land nicht verlassen. Vor 2 Wochen wurden 4 von den 5 Festgenommenen oder die weiter im Knast sind, in verschiedene Knäste verlegt in Spanien. Und gerade sozusagen wurden 3 weitere freigelassen und es sind sozusagen von der Operation Piñata jetzt noch 2 Leute im Knast. Was eben diese vergangenen Operationen, also diese 3, sind eben weiterhin offen. Das heißt, es ist auch klar, dass die Bullen weiter Nachforschungen anstellen und die Investigationen so weiter vorangetrieben werden. Es ist halt eben nicht klar, was es genau bedeutet, aber dadurch, dass die Akteneinsicht ja auch schon stattgefunden hat, ist einiges klar und ist auch einiges abzuleiten, wie die Bullen eben weiter arbeiten. Und was auf jeden Fall sehr deutlich wird, ist, dass diese Operationen dafür da waren, um Menschen und Kämpfe in den Augen der Bullen zu verbinden und Informationen zu sammeln. Was eben in den Akten ganz offensichtlich wird, ist, dass es viel um die Beziehung zwischen den Leuten geht, um die Art und Weise zu kommunizieren, verschiedene Arten von Treffen. Aber was eben der Fokus war, ist die Koordination von wie sich koordiniert wird und ja, was für ein Nivell von, also was für eine Ebene von Aktionen es betrifft. Was die letzte Woche auch klar geworden ist, dass der Richter, der eben auch diese Operation Pandora angeordnet hat, auch das Bankkonto blockiert, was in Solidarität mit den Gefangenen eröffnet wurde und wo eben die ganze Soli-Kohle draufgegangen ist. Damit wird halt deutlich, dass es auch ganz konkret darum geht, Solidarität zu blockieren von staatlicher Seite. Was wir denken, was vielleicht spannend sein kann, ist zu diskutieren an diesen Vorfällen oder auch an dieser veränderten Situation, was zum Beispiel so dieses veränderte Bild von Terrorismus auch betrifft, ist so eine Solidaritätsstruktur zu diskutieren und wie man eben mit solchen Repressionsschlägen umgeht. Und wie eben auch diese Repressionsschläge mehr in so einem, nicht in so einem individualisierten Ding betrachtet werden können, sondern auch, was das eben nicht nur für die Leute bedeutet, die direkt betroffen sind. Außerdem stellen wir uns die Frage, wie eben in Anbetracht dieser neuen terroristischen Begrifflichkeiten, wie man sich dem entgegenstellen kann oder was das eben auch in Kämpfen bedeuten kann und wie auch wenn wir uns betrachten, wie der Staat oder wie Staaten zusammenarbeiten, inwieweit auch von anarchistischer Seite so nationale Grenzen eher in international gedacht werden müssten. Wir denken, es ist auch wichtig, eben die Repressionsschläge in Spanien nicht einfach zu betrachten, wie das passiert in Spanien, sondern wie wir auch sehen können, wie in den neuesten Repressionsfällen in Italien oder in Tschechien, ist es eben etwas, was europaweit zurzeit stattfindet. Und dort stellen wir uns eben auch die Frage, inwieweit kann dort vielleicht eine bessere Verbindung existieren, um Informationen besser fließen zu lassen und auch Solidaritätsstrukturen. Für die spanischen Gefährtinnen ist es eben auch wichtig, diese letzten Repressionsschläge zu analysieren, um auch zu sehen, wie verhindert werden kann, dass durch solche Repressionsschläge Strukturen zerstört werden, was eben in Spanien auch passiert ist. Und in dieser Analyse ist eben auch wichtig zu sehen, dass der Antirepressionskampf niemals der Fokus sein kann, sondern eben als kleiner Teil innerhalb der Kämpfe betrachtet werden muss. Aber der größere Teil ist einfach, die Kämpfe weiterzuführen. Ja, diese Diskussionen finden eben zurzeit statt. Deswegen ist es nicht so wie, ja, das und das wird jetzt darüber gesagt, sondern es ist halt ein Prozess von Diskussionen, die diesen Repressionsschlägen einhergegangen ist. Und in diesem Kontext denken wir eben, dass es auch interessant sein kann, das zu verbinden mit, was hier passiert. Und da könnten wir diskutieren.